Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert.
Liebe ZuhörerInnen, Vorsicht! Im zweiten Teil des Podcasts mit Karin Köhler wird eine Menge von Miroloy gespoilert. Wir beginnen sogleich mit dem furiosen Finale von Karin Köhlers Roman. Wer ihn also noch lesen möchte, der sollte sich vielleicht überlegen, ob sie oder er dranbleibt. Wer ihn aber bereits gelesen hat, der möge sich nun, wie die Autorin und die Moderatoren, zunächst einmal ein Gläschen Wein genehmigen. Oder auch zwei. Denn es geht heiß her.
Ich möchte kurz was, das können wir gleich löschen, aber ich habe kurz noch mal in deine Insta-Story geguckt. Es ging um eine Buche, dein Raumschiff.
Ja, ich war heute bei meinen Eltern und im Garten steht tatsächlich noch diese Buche, auf der ich als Kind gefühlt 90% meiner Freizeit verbracht habe, wenn das Wetter einigermaßen mitgespielt hat. Und da stand ich immer drauf und diese Buche war mein Raumschiff und ich hatte einen Ast, auf dem standen meine Füße, mit denen habe ich immer so nach unten gewippt und habe Antrieb gegeben und nach oben, da habe ich mich dann festgehalten mit den Händen und da war halt Richtung Weltraum, aber da war alles. Da war auch mein Geheimplatz, wo ich abhing, wenn ich schlechte Laune hatte und da habe ich ein Band irgendwann mal um den Ast gemacht, der ist mittlerweile, das Band ist total eingewachsen, man sieht es überhaupt nicht mehr. Das ist schon interessant. Also ich habe bei meinen Großeltern, bei denen ich heute auch war, ein Foto gesehen, bei dem diese Buche halt noch so, ich sag mal so 2 Meter hoch war oder so. Und heute ist dieser Baum einfach ganz stattlich 30 Meter hoch, ausladende Äste.
Ich habe nie das Wort ausladend verstanden.
Wegen?
Weil ich immer an einladen denke und ausladend ist so, aber ausladend meint ja irgendwie, ich habe das Wort nie verstanden.
Oh doch, ich kann versuchen mal zu erklären, was ich darunter verstehe. Also dieses sich nach außen ausdehnen können, ohne auf eine Begrenzung zu stoßen, also ausladende Äste. So.
Sich selbst im Sinne von etwas ausladen? Also sich selbst ausladen? Nee, ernsthaft jetzt, oder?
Ja, also wenn du ein LKW, du lädst etwas aus einem LKW raus, es kommt da raus und wird immer weiter wegtransportiert. Die Äste dehnen sich immer weiter aus.
Ja, es ist so im Sinne von ausufern. Das kann man ruhig mal sagen.
Ja, aber es ist trotzdem ein bescheuertes Wort, weil das irgendjemand denkt an, ich habe dich ausgeladen. So.
Ja, aber das ist ja ausgeladen und nicht ausladen.
Trauma, nee, sorry. So, weil jetzt verdammte Scheiße. So, zweiter Teil jetzt hier sind zurück, verdammt.
So, ihr kleinen Spacken, jetzt Schnauze halten. Mutti spricht. Heute zu Gast Karin Köhler. Schon mit ihrem Erzählungsband »Wir haben Raketen geangelt« mischte sie den Literaturbetrieb so richtig auf. Jetzt landete ihr Debütroman Miroloy auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und das völlig zu Recht. Warum sie trotzdem manchmal an sich zweifelt, beim Schreiben am Ende immer auf ihre Figuren hört und Bücher von Männern zwar gerne liest, aber momentan nicht kauft, erzählt sie uns gleich. Der lebende Beweis dafür, dass man in einem Satz ernst und albern zugleich sein kann. Herzlich willkommen, Karin Köhler.
Achtung, hier wird hart gespoilert. Wir reden vor allen Dingen über das Ende, liebe Karin. Liebe Lara von Trier. Ich bin richtig sauer.
Fangen wir mit dem Ende an?
Ja, wir fangen jetzt mit dem Ende an. Was soll der Scheiß? Das kannst du doch nicht machen. Also geil, dass sie das Dorf abfackelt. Jö, mega gut. Aber dann...
Sag mal, spinnst du? Das kannst du ja nicht verraten.
Wie gehst du denn jetzt hier? Wie, wir spoilern doch jetzt.
Ja, aber wir tun
darfst
doch, aber
du nicht.
Wir kokettieren doch nur damit.
Hallo. Nein,
das kommt
hallo.
Nicht vor. Niemand fackelt irgendwelche Dörfer ab.
Also wer jetzt zuhört, hat das Buch gelesen.
Denkst du, nachdem du vorher noch gesagt hast, du veröffentlichst diesen Podcast.
Heute Nacht noch.
Ja.
Nein, wir haben doch...
Spoiler. Ach, du meinst, du verlierst so viele HörerInnen, dass die gar nicht mehr bis dahin vordringen? Hallo, seid ihr noch mit uns?
Nein, der Wunsch mit dir über Inhalte deines Buches zu reden.
Keine Dörfer werden abgefackelt.
Ist so groß, dass ich möchte, dass wir jetzt uns mal einfach richtig in den Text reinbegeben und darüber reden, als hätte man ihn schon gelesen. Und jeder, der das auch gelesen hat, hört jetzt zu. Und jeder, der es noch nicht gelesen hat, muss halt abschalten. Das schreiben wir natürlich auch in die Notes da rein. Das weiß jeder, bevor er anschaltet.
Ach so, alles klar. Das wusste ich nicht.
Ja. Also, das Dorf wird abgefackelt. Die Namenlose, die einen endlichen Namen bekommen hat, mit dem Kind im Bauch, schwimmt los und singt das Miroloy, weil sie weiß, sie
wird's. Alter, das ist für mich so krass.
Sie wird's nicht überleben. Alter, das kannst du doch nicht machen.
Doch, habe ich gemacht.
Das ist aber so, du merkst, wir zäumen das Pferd ganz gern mal von hinten auf.
Ich bin echt so mega, also ich weiß nicht, ey, wenn ich irgendwie erlebe, ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe, mit einem Podcast ohne Pause. Auf jeden Fall zwei Podcasts mit Pause. Vor dem zweiten muss die Mega-Spoiler-Warnung stehen.
Ja. Das A ist drin. Schneiden wir davor. So, weiter im Text.
Und jetzt kannst du die Frage beantworten, warum dieser Podcast niemals irgendwie berühmt und eine Riesenreichweite und... Ja, wie willst du denn das stricken?
Das ist ein Nischenprodukt, ganz klar. Wir machen etwas, was andere nicht machen. Das Ende am Anfang erzählen.
Ja.
Ja. Also, was hast du dir dabei gedacht?
Ich bin ehrlich gesagt gerade so mega geplättet, weil mir diese Frage natürlich so wie so eine Faust ins Gesicht schlägt.
Ja? Und
auch unerwarteterweise. Ja, unerwarteterweise, weil ich das auch noch nie erlebt habe, dass über so das Ende eines Buches so mit so einem vorwurfsvollen Ton.
Hass beinahe.
Hass, ja, kann Sebastian ganz gut. Ich habe es natürlich ein bisschen überzeichnet, weil ich hasse Lars von Trier Filme zum Beispiel, ne? Weil ich habe keinen Bock. Nein,
und ja, aber normalerweise, aber du sagst auch, du hast Happy End. Also insofern.
Ja, nein. Ich finde es ja. Nein,
ich Melancholia.
Seit ich Dance in the Dark gesehen habe und.
Oh Gott, muss man da weinen.
Ja. Alter. Ja, warum will man das gucken? Und mein Lektor hat es mir erklärt, das ist negativ kitsch. Das ist jetzt bei dir nicht so zum Glück, weil es gibt ja immer das
abgebrannte
Dorf, weil das ist ja dann immer noch, oh wow, wenigstens hat sie den
ich
Frauen...
Ich hoffe, es hört wirklich niemand mehr zu.
Sie hat den Frauen den Weg gezeigt und hat ihre Spur hinterlassen. Sie ist die Angstfrau und alle wissen jetzt, was zu tun ist und werden aufbegehren. Oh, diese Gott, Hoffnung,
mir krampft sich echt alles
diese
zusammen.
Hoffnung bleibt bestehen, aber dann schwimmt sie los und es ist klar, sie schafft es nicht. Und dann weiß sie es selber und singt für ihr ungeborenes Kind im Bauch das jetzt schon das Klagelied. Das ist so schlimm.
Ich möchte nach Hause gehen. Ich möchte hier nicht mehr sein.
Das ist so schlimm. Wie kannst du das machen? Ich bin traurig.
Ich bin auch traurig, wenn du das so sagst, auch noch mal mehr. Ich kann mich und meine Literatur nicht erklären. Und ich kann auch das Ende nicht erklären. Und es tut mir auch wirklich leid für alle, die das jetzt hören, die das Buch immer noch nicht gelesen haben. Also,
was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Die Leute wissen längst, dass das Dorf brennt und dass sie, dass ja,
jetzt,
die Erzählerin
wenn
du stirbt.
Wenn du nochmal sagst, haut sie gleich ab. Wir versuchen jetzt mal.
Ich bin schon, also. Ich stehe in den Startlöchern. Ich bin jetzt schon am Überlegen, ob sich diese zweite Hälfte noch lohnt.
Meine Zigaretten.
Du hast ja heute das Belegexemplar zu deinen Großeltern gebracht.
Ja.
Ne? Wir machen das mal anders. So, und stell dir vor, Gerrit. Deine Oma sagt, ach, das ist dein neues Buch, iss mal erstmal. Das Essen ist zwar schon fast kalt, aber iss mal schon mal. Und so, ach, das ist dein Buch, das kommt, das ist ja toll. Hat das denn ein gutes Ende? Was würdest du denn dann sagen?
Da würde ich sagen, Oma, das musst du für dich selber entscheiden.
Weil die Hoffnung ist ja zuletzt tot.
Ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, ich weiß, ich wollte das. Ja, ich habe so voll lange nachgedacht, um es ein bisschen zu verändern, um nicht ganz im Klischee zu enden. Aber nein, tatsächlich würde ich meiner Oma, glaube ich, sagen, Oma...
Oma, es ist, wie es ist.
Ja, Oma, die Situation ist, wie sie ist und was deine Fantasie daraus macht, das ist... deine Fantasie. Und das soll sie bitte auch sein.
Nein, ich will auch ein bisschen zurückrollen. Ich habe natürlich extrem übertrieben gerade aus
Showgründen. Hammer übertrieben. Du warst richtig fies.
Aus Showgründen.
Entschuldige bitte, selbst ich habe mich ein bisschen erschrocken.
Nein.
Ich habe mir fast in die Hose gepullert.
Nein, es ist ein total super Ende, weil ohne das Dorf abfackeln hätte ich es richtig kacke gefunden. Aber
ey, sorry, jetzt hast du schon wieder gespoilert, aber...
Wie, was denn?
Mit dem Dorf abfackeln.
Ja. Ja, also, aber wir sind doch längst auf dem Trip, dass ja Leute nur zuhören, die das Buch schon gelesen haben.
Gott, ich
ja,
bin
wir können
immer
jetzt auch
noch,
eine halbe Stunde darüber reden, noch, dass die Leute, die jetzt noch zuhören, dass die schon was gelesen haben. Oder nein, wir reden nochmal über wirkliche Aspekte.
Ja,
was
ich nochmal sagen will, ist so, ihr müsst auch mit mir so ein bisschen Verständnis haben, weil mein Buch ist ja jetzt noch nicht 10.000 Wochen auf dem Markt und ich rede über irgendein Werk oder irgendwas sonst, sondern... ich rede über etwas mit, oder du fragst mich etwas, was noch nie laut ausgesprochen wurde in irgendeinem Interview. Und was halt alles vorwegnimmt, was jedem Leser, jeder Leserin, die am Anfang anfängt, auch alles versauen kann.
Deswegen ja die dicke, fette Spoilerwarnung am Anfang.
Spoiler Alert. Spoiler Alert.
Also, können wir uns darauf einigen, dass alle, die jetzt zuhören, das Buch kennen?
Wir trinken mittlerweile Sekt und ich muss immer aufstoßen.
Das ist ja nichts Neues.
Anstoßen als Aufstoßen. Also,
das ist abstoßen. Komm,
habt ihr noch andere Fragen als die
SMS? Ja, ich habe noch formelle Fragen.
Ja.
Ja. Wollen wir über das Formelle reden?
Formale. Ich wollte
der Doktor und der Proll, da sind wir wieder.
Dr. Gerrit.
Er hat es studiert,
aus der Perspektive,
ich weiß nichts.
Ja, er redet doch gerade, lass ihn doch mal ausreden.
Aus der Perspektive der Erzählerin. Ich würde gerne tatsächlich das aber noch vertiefen, weil das ist eine interessante Frage trotzdem. Also ist es für die Erzählerin nicht eigentlich in jedem Falle ein Happy End?
Wieso?
Ich habe dir die Frage nicht gestellt. Das Buch hat irgendwie
ich sitze aber hier im Raum
und denke trotzdem nach.
Das darfst du auch.
Okay, dann lass die Autorin zu Wort kommen. Du hast ja
ob es für mich ein Happy End ist?
Nee, für die Erzählerin.
Für die Erzählerin. Alter, ihr nagelt mich hier aber auch echt fest, ey.
Also was ist denn das für eine Frage? Sie säuft ab mit einem Kind im Bauch.
Also was
ist das ein Happy End? Kann das ein Happy End sein?
Wir wissen noch gar nicht, ob sie absäuft. Außerdem, es ist mir auch zu profan und zu prosaisch.
Ich merke, ihr beide habt total Spaß, euch miteinander zu unterhalten, aber ich möchte trotzdem antworten. Überhaupt kein Ding. Ich glaube, es geht gar nicht um Happy End. Wenn wir uns überlegen, ob ein Mensch, der aus welchen Gründen auch immer seine Heimat verlässt, nicht freiwillig, sondern weil er oder sie sich dazu gezwungen fühlt und sonst keine anderen Überlebenschancen sieht für sich in dieser Heimat, dann kann man diese Frage nach dem Happy End eigentlich gar nicht stellen. Weil? Es ist schon... wie auch immer dieser Mensch und ob auch immer dieser Mensch an einem anderen Ort ankommt, ist kein Happy End, weil immer etwas zurückgelassen wurde. Und
aber sie hat ja eigentlich was richtig Schreckliches zurückgelassen.
Das sagst du. Ich sag, sie hat ein Zuhause zurückgelassen. Sie hat Menschen zurückgelassen, die sie geliebt hat. Sie hat Menschen zurückgelassen.
Zwei.
Ja, du ballerst mich hier zu. Von links außen, nein, rechts, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Aber sie verliert alles so. Und ob das, was danach kommen mag, ein glücklicheres Leben sein könnte, ist ja eh schon eine Frage. Und das wollte ich thematisieren.
Alles richtig, natürlich verstehe ich total, aber...
Ich fühle mich total festgenagelt auf dieses Spoiler-Ding und das Ende verraten und alles. Und
wie, aber da wollen wir jetzt doch mal drüber reden einfach. Oder? Ist das schlimm jetzt
über das Ende? Ja, für mich ist es total schlimm. Warum? Ich weiß gar nicht, warum es sich so schlimm anfühlt. Ich fühle mich gerade so, als würde ich so sagen, hey, so Mängelexemplar, Buch nur 99 Cent, könnt ihr überall kriegen und jetzt brauche ich es nicht mehr lesen, weil Ende ist eh schon klar, ey Diggi. Also
das tut mir leid. Sorry, wenn ich dich damit jetzt irgendwie in eine Ecke gedrängt habe, aber vielleicht...
du wolltest sagen, wie kannst du mir sowas antun?
Ja.
Dann fang doch nochmal an mit, wie kannst du mir sowas antun mit dem Ende?
Weil ich habe diese Figur so ins Herz...
Stell genau die Frage, die sich gerade dir eingeflüstert hat.
Nein, ich will jetzt einfach nochmal erzählen, wie ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe es mit in den Urlaub genommen, wollte es eigentlich in Italien unter Olivenbäumen lesen, habe es aber dann auf der Fahrt dorthin schon verschlingen müssen, als es mich nicht mehr losgelassen hat.
Und das ist ja erstmal was Positives.
Und ich habe wirklich mit dieser Figur geliebt und gelitten und ich bin absoluter Fan von diesem Buch, das ist klar. Ich hatte, ich glaube, zum ersten Mal, um ehrlich zu sein, beim Lesen Herzklopfen.
Bei den Sexszenen?
Nee, bei dem Verliebtsein.
Okay.
Wann treffen wir uns wieder bei Vollmond? Das war so, wirklich, das war sehr intensiv. Ich habe dreimal richtig weinen müssen, habe ich auch nicht so oft. Also ich bin schon nah am Wasser gebaut, so ist das nicht, aber es hat mich hart mitgenommen, das Buch. Musste ich dir auch schreiben, weißt du ja.
Ja, aber ich habe auch Rotz und Wasser geheult beim Schreiben, gar nicht, weil ich dachte so, oh krass, geil, jetzt schreibe ich halt voll die traurigen Sachen, oder so, sondern die Figuren haben mich halt genauso mitgenommen wie dich.
Ja, und das ist alles super, super intensiv. Ich sehe dieses Dorf vor mir. Das schreit ja nach einer Verfilmung. Also das hast du natürlich nicht drauf angelegt, aber...
Gerrit, du stöhnst so. Sag du noch mal was.
Ich beobachte gerade, wie euch beide so in so ein Sog redet.
Ja, nee, der ist auch scheiße. Lass mal abbiegen.
Wieso? Ein bisschen feiern darf schon
Nein,
sein.
Nein, doch. Feiern ist langweilig.
Nein, das kannst du natürlich jetzt nicht ab und gerade. Du bist bescheiden, das ist alles toll.
Nein, es geht auch nicht um bescheiden. Wir wollen doch über eigentlich andere Sachen reden. Also,
ich will jetzt einfach noch mal, weil ich habe das Gefühl, ich habe dich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und ich will dir einfach noch mal klar machen, wie toll ich dieses Buch fand und weswegen mich dieses Ende dann so hart getroffen hat. Weil ich wollte natürlich,
Don't talk.
Dass sie Stop ankommt. It.
Aber
dass sie in ein besseres Leben schwimmt.
Wir wissen
nicht, aber das ausgerechnet du jetzt mal wirklich, also ich habe auch gleich noch 3-4 Punkte, aber das ausgerechnet du als Fan von asiatischen Actionfilmen irgendwie jetzt plötzlich dich bei so einer Geschichte, die ganz was anderes meint, dir jetzt so ein, dass du mit diesem Ende nicht klarkommst, das verstehe ich überhaupt nicht.
Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Da muss ich kurz drüber nachdenken, weil ich finde, das hatten wir im letzten Podcast mit Carla, ne? Da habe ich das noch gesagt, dass ich das so erfrischend finde, andere Erzählkulturen wie die asiatischen, wo die Helden immer sterben müssen am Ende. Das, aber im Action-Kontext ist das irgendwie ein bisschen...
Aus meiner Perspektive reitest du dich immer weiter rein, Sebastian.
Ich würde...
Wo rein?
In den Spoiler...
Was ist denn... Aber Spoilern ist doch jetzt durch.
Ich habe immer noch das Thema für mich.
Ja?
Ja.
Ich würde noch mal woanders ansetzen wollen.
Okay, fangen wir mal ganz woanders an.
Hallo Gerrit.
Gerrit, du hast das Buch gelesen?
Ich habe das Buch auch gelesen.
Und du hast auch ein paar Textpassagen ausgedruckt.
Genau, ich würde gerne diesen zweiten Teil, wenn ich darf, und würde ich das Privileg jetzt gerade hier nutzen wollen, einmal, also, wir bitten ja oft unsere Gäste,
Sätze aus diesem 30-seitigen Stapel.
Da es keine Bilder gibt, ich möchte jetzt mal kurz zu Protokoll geben, dass Gerrit hier jetzt ein Stapel von Seiten aus der Tasche zieht.
Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber ich würde mich freuen, vorausgesetzt, du kannst zum normalen Schreibmaschinen-Style hier ablesen, dass du vielleicht einen Satz für mich liest aus dem Buch.
Gerne, welchen denn?
Ich würde auch zuhören.
Ich finde, in den letzten Minuten wurde so ein kleiner Trauerflor über das Buch geworfen und ich finde, es ist eigentlich an vielen Stellen ein sehr lebendiges, lebensbejahendes, lebhaftes, vitales, lustiges Buch ist und dieser Abschnitt zeugt davon, meines Erachtens.
Nisra und ich waren zusammen in der Schule. Der Kaminbauersohn Stannis wollte sie, aber die Eltern haben auf eine bessere Gelegenheit gewartet. Letztes Jahr hat sie geheiratet. Die ältere Schwester von ihr hat sich nicht... Ach oh Gott, ey. Du
kannst einfach
mitten im Satz.
Kannst du mit dem Satz
weitermachen? Nein, ich mach nochmal von vorne.
Aber nicht von ganz vorne, bitte.
Warum sind die Kleinen... Die Älteste... Es tut mir total leid.
Mir tut's leid.
Nein.
Gib her, verdammt.
Nein. Das. Nein. Gleich neben dem Imker wohnt Nisra mit ihrer ältesten Schwester, ihren Eltern und Großeltern. Nisra und ich waren zusammen in der Schule. Der Kaminbauersohn Stannis wollte sie, aber die Eltern haben auf eine bessere Gelegenheit gewartet. Letztes Jahr hat sie geheiratet. Die älteste Schwester von ihr hat nicht viel mehr im Kopf als ein Schaf, sagen sie. Dafür ist sie aber gut mit der Häkelnadel. Vielleicht hängt das zusammen wegen der Wolle.
Ja, das fand ich zum Beispiel lustig und sprachgewandt und eine tolle Wendung hinten. Und das finde ich sowieso wirklich auch ein großes Plus dieses Textes, dass man das Gefühl hat, dass der Text selber mit der Entwicklung der Figur, die ja auch sich Sprache aneignet und mehr dazulernt und ihr Vokabular bereichert und ihren Horizont erweitert und sich Gedanken macht, dass der Text mit ihr sozusagen auch wächst. Und das finde ich eine großartige Leistung. Und eigentlich ist so ein bisschen die Frage, ob du das wirklich auch so bewusst steuern konntest oder also, dass du vielleicht am Anfang auch so ein bisschen zurückgenommener getextet hast. Hast du darauf geachtet oder kommt mir das nur so vor?
Naja, also das Beispiel, was du jetzt auch gerade ausgewählt hast, ist ja noch ziemlich vom Anfang des Romans, von Seite 42. Also da ist vielleicht so ein Teil von so einem humorartigen Denken oder so drin. Aber ich fand für mich eher interessant, dass sie so Wortschöpfung wirklich drin hat, so drübensüchtig oder, ich weiß nicht, tausend Augen oder so solche Sachen, die mir halt gerade einfallen spontan, wo sie die Worte biegt zu etwas, was sie so empfindet, wie es ist und das zu ihrer eigenen Sprache macht und die auch behauptet über diese ganze Textstrecke. Und das verändert sich schon über die Romanlänge im Sinne von, dass ihr Zugriff auf Sprache am Anfang noch eine ungefiltert emotionale Sprache ist, die im direkten Welterleben sich spiegelt und über Lernen des Alphabets, des Lesens, des Schreibens und des Konjunktivs und so weiter sich immer weiter verändert hin zu einer reflektierten Sprache oder so, ja? Und erlebt dadurch auch einen Trennungsschmerz von der Welt, gewinnt aber ein Erkennungsmodell und darüber hinaus auch ein Willen, die Umgebung, die sie erfassen kann, zu verändern, weil sie sie als ungerecht empfindet. Und
aber diese Idee musstest du ja relativ früh festgelegt haben, dass es so kommen wird, oder?
Nee, das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Also ich bin mit der Figur mitgegangen. Ich kann das wirklich nur doof beschreiben. Also wenn ich schreibe, bin ich eher in den Figuren drin. Ich bin selten außerhalb von den Figuren. Wenn ich nicht schreibe, bin ich außerhalb von den Figuren. Und dann überprüfe ich, was habe ich da gemacht? Was bedeutet das? Ich versuche es zu ordnen. Und das wirkt wiederum auf den Prozess, wo ich dann weiterarbeite.
Ich glaube, ich habe die Stelle hier, die du eben angesprochen hast, und die ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Und dahinter schwebt ja im Text so dieses Lesen ist gefährlich. Also ist ja das, was sie sagen, Lesen ist gefährlich, weil damit erfährst du was, was du jetzt noch nicht weißt, aber eigentlich musst du es auch gar nicht wissen. Und wenn man zu viel weiß, dann ist es eben auch gefährlich, weil man eben alles in Frage stellt. Und das war, glaube ich, das Wort, was du eben gesagt hast, dieses, sie sagen, du musst schon das Zeug dazu haben, das Lesen auch aushalten zu können, sonst ergeht es dir wie ihm, dann wirst du drübensüchtig und läufst weg. Also dieses drübensüchtig, was auch so ein bisschen klingt wie drogensüchtig, ne, tatsächlich. Wenn ich diese Sätze so raushole, dann lese ich dir mal so mein Telefon, dann habe ich sie ja gleich schon da. Und die Spracherkennung hat bei dir so ganz viele Worte nicht erkannt. Ja. Und das ist dann, ja, aber das ist
sehr
ja
gut.
Genau.
Siri, fuck off.
Größtes Kompliment gibt es eigentlich nicht. Hast du du hast auch Freude daran, natürlich wahrscheinlich auch Wörter zu schaffen, die es so noch nicht gibt, vermutlich, oder?
Ja, wie gesagt, also eigentlich habe ich das alles dieser Figur zu verdanken. Also ich denke nicht so, ich sehe die Welt nicht so und denke Worte wie drübensüchtig. Aber in dem Moment, wo ich das geschrieben habe und aus der Perspektive von der Figur geschrieben habe, habe ich das Wort drübensüchtig gedacht. Und deswegen steht es auch so dort. Und
aber es ist doch schön, auch ein Wort zu erfinden einfach, oder nicht?
Ja, na klar. Genau. Es macht Lust. Also es macht halt auch so, es ist so ein Biegen von Welt. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der die Dinge mehr als genug benannt sind. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt mehr als genug bebildert ist. Wenn wir irgendwo hinkommen, wir haben das Gefühl, oh, der Eiffelturm, ah ja, den kenne ich ja schon aus 1 Million Fotos auf Google und Instagram und sonst was und Kommentare noch dazu. Und dann kennen wir nicht nur den Eiffelturm, wir kennen auch das Gefühl, was uns vermittelt werden soll mit dem Eiffelturm. Und wir haben dann das Problem, dass wir, wenn wir in Wirklichkeit davor stehen und der Eiffelturm nicht so geil ist, wie er uns verkauft wurde im digitalen Orbit.
Oder wir die Liebesgeschichte gerade nicht dazu haben.
Genau, dann müssen wir trotzdem noch denken, okay, cool, das ist der Eiffelturm. Und wir haben also permanent das Problem, dass die Hyperwirklichkeit uns das Gefühl gibt, dass das, was wir selber sehen und empfinden, ohne Filter und ohne Kamera und Glas dazwischen, gar nicht ausreicht. Und mir hat das so Spaß gemacht, einfach volle Kanne reinzutauchen in eine Welt, die noch nie von irgendwem geinstagrammt wurde. Ja, und die auch keiner je beurteilt hat oder so, weil es sie nur in meiner Fantasie gibt.
Also was ich auf jeden Fall toll finde und auch gelungen finde, ist, die Welt aus der Sicht einer Figur zu erzählen mit einer Sprache, die aus der Sicht der Erzählerin eigentlich als beschränkt attribuiert ist, aber trotzdem das dann doch eben auch so hinzukriegen, dass man als Leser völlig erfüllt ist und einem eigentlich keine Fragen offen bleiben, finde ich sehr gelungen. War das ein ganzer Satz? Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht, aber ich sag mal danke.
Ich würde ihn unterschreiben. Kriegt er dann endlich von ihm einen Namen? Wie heißt er? Jael? Nee, sorry.
Doch.
Mir ist ein bisschen her jetzt schon. Jael gibt ihr einen Namen.
Mhm. Ihr Freund, kann man ja sagen.
Ne? Ihr Freund, ja.
Genau. Ja, genau. Also der Typ Jael, wie wir alle wissen.
Ist ja auch ein Frauenname, oder?
Ka- kann Frauenname sein, kann aber auch in manchen Gegenden.
Das ist wie Gerrit.
In Frankreich, Südfrankreich, Mittelmeerregion, Jail, auch ein Männername zum Beispiel.
Aber war das, aus irgendwelchen Gründen hat das die Wahl des Namens beeinflusst, dass es sowohl weiblich als auch männlich sein könnte?
Fand ich hinterher cool, als ich es rausgefunden hatte. Irgendwie ist der Name mir so gekommen und ich habe den dann mehrmals überprüft. Und
wie spricht man den richtig aus? Ich habe nämlich auch überlegt.
Ich habe immer Jail gesagt.
Jail?
Ja.
Das ist, glaube ich, in Berlin auch ein Ausdruck für richtig, richtig gut. Ne?
Richtig geil.
Richtig Jail.
Richtig Jail.
Entschuldigung. Da würde jetzt so ein Lacher
da, vielleicht. Ja. Da kam so, grad, ein, da, so ein mittelgeiler Lacher.
Da kam gerade so ein mittelgeiler Lacher.
Nee, aber die Frage war ja eigentlich, wann sie ihren Namen bekommen hat. Ne?
Das war also
die,
was ich so interessiert.
Wann, wann du? Wann
ihr,
du,
wann ich ihr wann den du, Namen
wann,
gegeben habe.
Also beim Schreiben, wann hast du gedacht, okay.
In dem Moment, wo ich an der Textstelle angekommen bin, jetzt braucht sie einen Namen.
Und wie lange hast du überlegt, wie viele Namen hattest du? Und wann hast du entschieden, okay, es muss jetzt dieser Name sein?
Die beiden treffen sich halt immer bei Vollmond. Und für mich war klar, der Name muss irgendwie an diesen Mond angelehnt sein, aber jetzt nicht sowas wie Luna oder so. Und ich habe dann halt so über ganz viele Ecken diesen Namen Alina gefunden, der halt mit dem Mond verbunden ist. Und als ich den gelesen habe, war mir auch instinktiv klar, so muss sie heißen. Und ich habe da gar nicht lang rumgemanipuliert oder so. Ich habe das dann reingeschrieben und immer so mit, kann man ja noch ändern, wenn es scheiße ist. So wie ich tatsächlich manche Namen noch in dem allerletzten Moment geändert habe.
Mit Suchen und Ersetzen.
Yes.
Ich finde das Interessante bei ihrem Namen, finde ich ja, dass es ist ja eine Ich-Perspektive am Anfang und dann kommt der Name. Mhm. Und der Name wird dann auch erstmal eingesetzt, also mehr eingesetzt. Ich dachte so, jetzt wird der komplett eingesetzt, aber hinterher kommt dann auch wieder ich und so weiter. Und die Perspektive ändert sich aber nicht. Es bleibt die Ich-Perspektive, weil sie setzt ihren Namen ein. Es wechselt nicht ins personale Erzählen.
Ja.
Das fand ich auch interessant. Also gut natürlich auch.
Ja, ich hatte halt überlegt, ob ich es komplett umschwanken lasse ab dem Moment, ob ich dann kippe in die dritte Person und habe das auch eine Zeit lang mal probiert und habe gemerkt, diese für mich auch als zugreifende Autorin auf diese Person hat sich so eine Distanz eingestellt. Genau, und ich wollte wieder näher ran und dieses Spiel mit dritte Person, erste Person oder so, das habe ich dann immer wieder so angewendet an in Momenten, wo ich dachte, jetzt will ich Abstand, jetzt will ich Nähe, jetzt will ich Abstand, Nähe. Aber natürlich, die Hauptperspektive bleibt ja immer die erste Person. Und ich glaube, es reißt nur aus in den Momenten, wo es halt für mich literarisch auch eine Bedeutung hat. Also wo sie erkennt, sie ist benannt, sie ist jemand, sie ist in der Welt. Sie hat diesen Namen bekommen und dann ist sie stolz und dann sagt sie von sich selber so, ich bin Alina, Alina geht den Berg runter und so weiter. Also
ja, das ist auch stark. Also man,
es ist wie so ein neues Spielzeug, was sie erst noch entdecken muss, habe ich das Gefühl gehabt.
Ne? Nee, es ist so, es ist die ganz große Not einfach. Alles kann bezeichnet werden und bekommt darüber eine Bedeutung. Und wenn du nicht bezeichnet werden kannst, hast du keine Bedeutung.
Genau.
Das ist es ja.
Genau. Oder was macht dich auch zu, also sie, das Buch fängt ja an mit Beschimpfung. Und wer löst diese Beschimpfung aus? Es sind andere. Sie gibt sie aber wieder, als wäre es ihre eigene Sprache. Und dieses sich distanzieren können davon und sich distanzieren können auch von sich selber und daraus halt eine Kraft zu gewinnen, sich selbst und die Welt zu betrachten zu können als etwas, was außerhalb von einem liegt und dadurch eine Perspektive verändern zu können und ein Handeln verändern zu können, das hat mich interessiert. Und dadurch ist diese dritte Person an manchen Stellen halt eingesetzt wie so ein Vehikel, was sie rauskatapultiert aus ihrem Leben und wieder reinsaugt als handelnde Person.
Das finde ich eben auch eine Leistung des Buches, dass man über ganz grundsätzliche Dinge wirklich auch nochmal neu nachdenkt. Also warum habe ich eigentlich einen Namen und warum nehme ich das eigentlich als selbstverständlich, aber warum ist es das gar nicht? Mhm. Und also
das habt ihr nicht gehört.
Oh Gott, War das jetzt eine Klospülung?
Ja, das war von Sebastian eine Klospülung. Ja, ich glaube schon.
Kannst du dich mal hinsetzen? Wir haben hier wirklich, wir führen hier auf ganz hohem Niveau.
Tut mir wirklich leid, meine Konfirmation.
Und ich meine, man kann ja ruhig einmal austreten, aber dann sozusagen.
Ich wollte noch mal.
Ihr habt das inzwischen geklärt, sehr gelungen fand ich ja wiederum auch, du würfelst ja die Religionen wild durcheinander und machst deine eigene Religion draus. Und dann kommt ja an irgendeinem Punkt der neue Betvater ins Spiel, weil der alte gestorben ist. Mhm. Und der sagt dann, okay.
Spoiler Alert.
Wir sind längst in Spoilerland.
Behind the scenes.
Ja, behind the scenes endlich mal. Genau. Und er sagt dann so, okay, ey, dein Haar, das reizt und das musst du jetzt verdecken und ihr müsst euch jetzt übrigens auch alle verschleiern. Und das
nicht
ist,
verschleiern. Das Wort kommt nicht vor.
Nee, das Wort verschleiern kommt nicht vor, aber die müssen, was müssen sie machen? Die müssen
das Haar bedecken.
Das Haar bedecken, aber sie müssen ja auch vor dem Mund. Müssen
den
sie
Mund,
auch, müssen
einen sie Mundschutz.
Genau. Genau. Und das ist ja so.
Aber das kommt. Ich muss es kurz noch sagen, weil das hat für mich eine große Bedeutung. Dieses das Haarbedecken, das kommt ja in sehr, sehr vielen Religionen vor. Und deswegen habe ich es halt auch aufgegriffen, weil ich immer nicht begriffen habe, warum müssen Frauen jetzt das Haar zumachen, damit die Männer davon nicht abgelenkt werden? Warum macht man nicht die Augen von den Männern zu, damit die nicht so abgelenkt sind vom Haar der Frau? Also warum sagt man nicht, hallo, kann ich bitte meine Triebe besser unter Kontrolle haben, damit ich nicht so abgelenkt bin von den Haaren? Warum muss man dann sozusagen da am Außen irgendwie was rummachen?
Ihr dürft keine Leggings mehr tragen heutzutage.
Ja, oder Bauch. Keine Ahnung, was auch immer, auf was auch immer sich das ausweitet. Ja, also das kann man ja dann bis hin zu, was haben sie getragen, nach irgendwelchen Vergewaltigungsfällen deuten. Aber diese Mundbedeckung, die kommt ein bisschen später im Roman vor. Da werden die Frauen zum ersten Mal aufmüpfig. Sie rebellieren ein bisschen gegen diese bestehenden Verhältnisse, die sich verschärfenden religiösen Regeln. Und daraufhin wird ihnen der Mund verboten. Und ich habe das tatsächlich in meiner Fantasie mal gesehen, wie so von so Chirurgen sowas, was so ihnen einfach den Mund so zumacht. Also
das Lustige ist ja, dass die Frauen das dann irgendwann als Erleichterung empfinden. Ne?
Ja, teilweise. Endlich sieht man nicht immer jeder, wie scheiße ich heute drauf bin.
Mein Mann hat mich verwechselt und so. Das ist ja dann auch, dann wird es ja auch Monty Python-mäßig eigentlich.
Ja,
so, ne?
Total.
Und das fand ich auch sehr, also weil ich habe ja am Anfang den Humor, den ich aus deinem Raketenband so geschätzt und geliebt habe, ein bisschen vermisst. Und dann wurde es also bei den Diskussionen über, wir brauchen keinen Strom. Und vor allem der Nachrichtensprecher und die Diskussion über Strom, aber dann auch die Gespräche übers Mund verdecken, das hat mich dann doch wieder sehr abgeholt. Aber ist ja auch ein heißes Eisen, oder?
Total.
Hast du da so ein bisschen gedacht, so kann ich das jetzt machen?
Auf jeden Fall. Es ist eine feministische Geschichte einer Befreiung aus patriarchalen Strukturen und die finde ich.
Aber es ist ja gleich so ein Label. Kannst du damit leben dann auch? Oder?
Ja, also wer Labels braucht, kann die mir gerne aufdrücken und diese Label trage ich dann auch mit Würde, aber ich meine, wir müssen ja auch gar nicht drum herum reden. Also es wird dann immer so rumgemacht und ich weiß auch, Feminismus ist gerade so ein Thema, auf das sich halt auch H&M raufstürzt und dann T-Shirts druckt mit was weiß ich für Sprüchen vorne drauf, aber das meine ich gar nicht. Ich brauche an bestimmten Stellen das Bewusstsein von, da stehe ich für das, was ich auch denke als Autorin. Und das aber immer so gut zu verpacken, dass nicht die Agenda von mir diktiert, was der Inhalt ist. Genau. Da kann man sich verhauen, natürlich.
Ja, aber ich finde es nicht überladen. Also wenn man es auf den Punkt bringt, da kann man auch fast so einen Bogen schließen. Also es geht darum, dass jemand eine Identität braucht. Es geht darum, dass jemand im Prinzip Sprache braucht, dass jemand auch gerne lernt vielleicht. Und es geht natürlich um Gleichberechtigung. Das sind irgendwie 5, 6 Sachen, auf die sollte man sich eigentlich einigen können. Und ich finde es jetzt nicht verkopft oder überladen. Also
Noch nicht, nicht verkauft.
Nee, nicht verkauft, ja, und überladen. Das sind diese wichtigen Themen drin. Und es ist sehr differenziert, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht überladen, sondern es ist irgendwie toll gelöst.
Danke.
Ja, wirklich. Also wir sind Fan. Oder?
Absolut.
Kann man das so sagen?
Ja, und vor allen Dingen, weil wir jetzt tatsächlich ja doch auch die letzten Minuten noch mal so sehr über die ganz großen Themen gesprochen haben. Also es gibt, wie gesagt, es gibt auch viele Kleinigkeiten, an denen ich Spaß habe. Du hast Psychologie studiert auch, glaube ich, ne? Kann das sein? Oder?
Nee.
Aber hast du ein Faible für Psychologie?
Total.
Das ist ein Thema auf jeden Fall. Und Konstruktivismus, weil ich glaube, in irgendeiner Raketengeschichte geht es auch um...
Das spricht ja in jedem Podcast an.
Nein,
das ist so Gerätsteckenpferd.
Es geht um
das, ich weiß gar nicht, was das ist. Kannst du mir erstmal erklären, was Konstruktivismus
ist? Es geht um Wahrnehmung und sozusagen die Konstruktion von Wahrnehmung auf der Ebene des Bewusstseins, dass sie immer zeitversetzt stattfindet. Das ist so ein...
Ja, ich weiß genau. Wild ist scheu. 0,3 Sekunden zu spät versetzt und so weiter.
So. Und genauso gibt es eben bestimmte Sätze auch, ich weiß, bei uns im Studium war ein Satz so, man kann nicht hinter sein Wissen zurück oder so. Oder ich habe da auch so
bin ich
froh, dass ich so wenig
und
weiß.
Und das ist eine Textstelle eben auch, wenn man sagt, wenn man einmal lesen kann, kann man nicht mehr so tun, als man nicht lesen kann.
So, genau, der Beethovens-Vater sagt, der Hauptfigur, als er ihr das Lesen beibringt, irgendwie, wenn du es einmal weißt, dann kannst du nicht mehr zurück. Was du einmal gelesen hast, kannst du nicht mehr nicht lesen.
Der Satz ist so schön, wir können ja die Pausen rausschneiden.
Lass ihn Karen lesen.
Bitte. Ja.
Er soll ihn lesen.
Herrgott.
Gerrit liest.
Gerrit liest.
Ach so, Seite 78.
Sie sind der Schlüssel zu einer neuen Welt. Wenn du sie einmal kennengelernt hast, gibt es kein Zurück mehr. Du kannst dann nicht mehr nicht lesen, nicht mehr nicht wissen.
Ja, und das ist, klingt lapidar, aber es ist grandios. Weil man, das sind Eigenschaften, wo man eben, da kann, es gibt kein Zurück. Und selbst wenn man, und das ist ja auch das, also man könnte jetzt so eine Kreativitätsdiskussion noch aufmachen, man kann ja auch nicht so tun, als wüsste man Dinge nicht. Also.
Genau.
So. Jedes Buch hat sein voriges. Habe ich, glaube ich, mal irgendwo mal gesagt. Und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist es auch so. Du kannst dann so tun, ich habe alles vergessen, aber du hast es eben nicht. Du kannst nur versuchen, irgendwie einen Zustand herbeizuschaffen. Und das war, glaube ich, auch vielleicht bei dir der Fall, wo du gesagt hast, wie ist es eigentlich, wenn man nicht alle sprachlichen Mittel zur Verfügung hat? Gott, mein Herz. Am I close?
Yes, you're close. Ich wollte euch jetzt nochmal fragen, ob ihr euch noch erinnern könnt an das erste Wort, was ihr gelesen habt.
Nein. Nein. Definitiv nicht.
Gelesen?
Mhm. Jemals.
Wahrscheinlich Fu.
Ruft Fula.
Fu ruft Uta.
Uta.
Also, ja, du oder Fu. Irgendwas soll es jetzt gewesen sein.
Mhm.
Nee, weiß nicht. Nee. Ich weiß nur, dass meine Mutter hat mir letztens nochmal gesagt, dass ich früher, weil ich nicht Brötchen sagen konnte, habe ich immer, also weil ich noch zu klein war, nicht weil ich doof war oder so, ja?
Nee, glaube ich nicht.
Habe ich Wöwe gesagt.
Wöwe?
Wöwe.
Mein Sohn hat Bröchen gesagt.
Bröchen?
Nicht. Bröchen.
Klingt schon ein bisschen ähnlicher, also näher als Wöwe zu Brötchen.
Ja.
Ich habe aber zu Hubschrauber zum Beispiel, habe ich Huhau gesagt.
Huhau, das ist auch toll. Ja. Huhau, das ist so eine kleine Abkürzung, aber sie beschreibt schon alles. Huhau, da dreht sich irgendwas um.
Sag ich heute noch. Oh, Huhau.
Huhau.
Keiner versteht es, wenn er lang liegt.
Ich habe immer zu Playmobil Clicky gesagt.
Clicky?
Clicky.
Weil die sieben Hände so...
Ich weiß nicht warum. Für meine Schwester und mich waren Clickys Clickys.
Ist ja geil. Ich habe jetzt noch formal, das muss Dr. Gerrit Jöns anders mir erklären, aber eine Frage zum...
Gestalten?
Ja.
Ja.
Und zwar, erstmal Prost, schön, dass du hier bist.
Ich habe gedacht, wenn die Alphabeten auch das H bedecken müssen, ne, dann fehlt ihnen ja ein Buchstabe.
Weißt du eigentlich, dass wir so Bilderwitze machen? Auch?
Bilderwitze? Dann machen wir eben nicht mehr. Oh, können wir kommen von einem
Thema. Im Podcast Bilderwitze?
Ja, nee,
wie
nee,
ist okay. Eure Resonanz?
Nein, haben wir mal gemacht. Das war unser erstes Projekt. Wir haben ein Jahr lang jede Woche einen Bilderwitz gemacht. Hauptsächlich basierend auf Gerrits Karlauern, die er nonstop raushaut. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf, jetzt wo wir den Wein... Ach, ich habe gar nicht getrunken. Das ist auch so eine komische Angewohnheit von mir. zuprosten und dann nicht trinken.
Das ist nicht nett.
Ja, ne? Da hasse ich mich selber für.
Du musst dich nicht hassen, aber...
Nee. Oh, ein bisschen.
Ja, ein bisschen schon, weil es ist total...
Wissen selbst, das ist auch schick.
Ja? Ne, es ist auch so ein bisschen so... Nee, nicht Hass, aus aber...
Welcher Werbeagentur hast du diesen scheiß Spruch aufgegabelt?
Das hat Jean-Remy von Matt genau so gesagt. Du hast ihn gerade zitiert. Also, ich habe noch eine Frage.
Ja. Ich würde sagen, das ist ein klares Remy.
Ich habe meine Frage vergessen. Ach so, das Präsenz.
Ja.
Das verfolgt mich.
Mich auch. Jetzt.
Und
jetzt,
zwar...
Jetzt. Kleiner Witz.
Nee, ich habe ja... Und das ist jetzt...
Du meinst das literarische Präsenz?
Das literarische Präsenz verfolgt mich in der Gestalt, dass ich mir ein... Und das ist jetzt wirklich eine offene Frage und ich hoffe, mir wird nicht irgendeine blöde Art von Sexismus jetzt unterstellt. Ich frage ganz ehrlich...
Ey, du Sexist!
Weil ich jetzt seit einem fast Jahr nur Frauen lese. Ich habe mir so ein eigenes Frauen-ausschließlich-Lesejahr verordnet.
I love you.
Weil ich festgestellt habe, dass ich zu viele Männer gelesen habe. Und fast alle Frauen schreiben in Präsens. Oder kommt mir das nur so vor? Ein zweites Phänomen, was ich überwiegend aus Frauenliteratur, wie ich sie jetzt bescheuerterweise nennen muss, Literatur von weiblichen Autorinnen, das auf Anführungszeichen sehr gerne verzichtet wird. Deswegen auch die Frage an dich, Gerrit. Ist das dir das auch schon aufgefallen? Oder ist das jetzt meine Wahrnehmung, weil ich gerade nur Frauen lese und ich anders hingucke? Und wenn es so wäre, was bedeutet das?
Von wem möchtest du jetzt als erstes eine Antwort?
Das war von der Gästin.
Ja. Bitte von dir.
Der Gästin. Hininnen. Ich fange mal an. Ich habe selber seit ungefähr 3 Jahren eine Art von, du hast es Projekt genannt und ich nenne es vielleicht auch jetzt mal so, ich kaufe keine Bücher mehr von Männern seit 3 Jahren. Ich gebe nur noch Geld aus für Frauen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die sich erstmal radikal und krass anhören mag, wenn man sich die prozentualen Verteilungen in der Literaturbranche anschaut, also wie viele Frauen werden veröffentlicht, wie viele Frauen werden besprochen, wie viele Männer sitzen in den Führungsetagen der Verlage. Wenn man das sich alles vor Auge führt, ist es gar nicht mehr radikal, dann ist es nur eine Art von rebellischer Akt, mein eigenes Kapital in die Menschen zu stecken, von denen ich denke, dass sie gestärkt gehören. Weil sie weniger beachtet werden, weil sie eher als Emporkömmlinge betrachtet werden und nur auch in dieser Phase als interessant betrachtet werden, wenn sie einige Jahre in dem Betrieb sind und auch vielleicht in einem Alter sind, wo sie äußerlich unattraktiver werden, fallen sie oft aus einer öffentlichen Beachtung. Und das hat ein System.
Da hat ja auch dein Verlag auch gerade arg einstecken müssen.
Genau, in der Vorschau, in der ich jetzt gerade war, in der Herbstvorschau des Hansa Verlags, waren unter 26 gelisteten Titeln waren 24 männliche Autoren, die ein Buch neu erscheinen lassen im Hansa Verlag und nur 2 Titel waren von Frauen. Der eine war ich, der andere war von Jasmina Reza und ich habe die Vorschau aufgeschlagen, war ehrlich gesagt auch ein bisschen sehr desorientiert und vermochte nicht so genau darauf zu reagieren.
Du warst geschockt.
Ich war geschockt, aber ja. Ich habe mich auch mit meinem Verlag unterhalten und natürlich gibt es eine Position dazu und ich sehe auch, dass der Verlag unter der Leitung von Jo Ländle halt auch eine Veränderung erfahren hat, dass sie versuchen, mehrere junge Frauen auch in diesen Verlag reinzuholen und dass da der Debütanteil von jungen Frauen doch auch sehr groß ist. Das sehe ich auch und fühle mich doch aber in so einer Vorschau, wo dann nur 2 von 26 Frauen sind, habe ich auch gedacht, es gibt's doch gar nicht. Ich kämpfe dafür und schlage immer weiter Frauen vor und jetzt mache ich Werbung. Ding, 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 ding.
Oh, da spielen wir einen richtig schönen Jingle ein.
Ja. Ich fand, mein Jingle war auch super. Aber
absolut, das war völlig unnötig, was du gerade gesagt hast.
Nee, den mache ich mit Autotune noch besser.
Oh, bitte no.
Ah, noch besser.
Das gehört noch besser.
Noch besser.
Es ist auch so eine männliche Sicht, ne?
Ja, das ist so.
So ich habe was gemacht.
Das wird jetzt optimiert. Ich bringe dich groß raus.
Mäuschen, Trailer mal. Ich mache das richtig gut.
Der Trailermarkt.
Ich zeig dir mal, wie das richtig geht.
Wird dir zu Füßen liegen, wenn ich das anfasse.
Mach mal einfach nur dein Gesicht hin und sag mal nichts. Ich mach dich besser.
Den Rest machen wir.
Ja, genau. Eine kleine Reaktion von mir auf diese Vorschau-Situation war, dass es gibt dieses Akzente-Literaturmagazin, was der Hansa Verlag herausbringt. Und es kommt halt dieses Jahr im November auch wieder heraus. Und dann war ich auf der Vertretersitzung dieses Jahr im März im Verlag. Und dann hat Jo mich halt so ein bisschen festgenagelt und hat gesagt, so hier irgendwie noch keine Antwort. Und was ist denn jetzt hier mit dem Novemberheft? Hast du Bock, die Verantwortung zu übernehmen? Und dann habe ich halt so gesagt, ja, ich hätte eine Idee und die kann ich dir jetzt sagen. Und entweder du nimmst die oder ich mach's nicht. Also das habe ich, das ich mach's nicht, habe ich noch nicht mal gesagt. Ich habe nur gesagt, ich hätte Bock halt unter dem Titel Briefe an den Täter Autorinnen zu fragen, was zu schreiben. Dann hat er gesagt, bingo, mach.
Ich würde aber noch vielleicht zum Abschluss die Kurve kriegen,
ja, wenn ich darf. Zum Thema Kurve kriegen. Ich fand das alles total super und wichtig und richtig, was du gerade gesagt hast. Meine eigentliche Frage war aber die Frage nach dem Präsens.
Ah, die habe ich auch nicht vergessen.
Oh Gott, genau, das Präsens. Ich kann die Frage nicht beantworten.
Aber du,
bitte ausreden. Nee, ich kann die Frage nicht beantworten. Siri, nee, ich kann die Frage nicht beantworten, aber an deiner Stelle würde ich mal gucken, wie viele männliche Romane erschienen sind in derselben Zeit, die auch vielleicht dieselbe.
Nee, das würde ja die Statistik kaputt machen.
Ja, eben, aber Statistik ist ja total manipulativ.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Also ich sag
traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wer hat's gesagt?
Wer hat in diesem Raum die Hand gehoben?
Churchill?
30%.
Hat es Churchill gesagt? Ich weiß es nicht. Ich wollte doch eben noch so eine.
Ich muss noch pullern.
Ja, wir bringen das jetzt erstmal zu Ende. Verdammt nochmal!
Okay, warum? Dann.
Nein, lass sie doch einmal, dann können wir uns. Wir sortieren uns und Karin geht pullern.
Hast du das Gefühl, ich sei unsortiert?
Aber ich muss pullern.
Ja, dann geht
ich muss schon seit einer halben Stunde.
Ja, hallo.
Wie lange läuft das schon? Seit 10 Millionen Minuten?
Der Gerrit muss das alles aufräumen. Ich fahre in Urlaub, er räumt auf. Geh du mal pullern.
So, ey, fuck you.
Fuck you all, sag ich.
Ja.
Oh, die Hüfte. Ich weiß noch, wir reden einfach weiter derweil, das ist doch geil.
Redet mal. Yeah. Lass laufen.
Lass laufen.
Dito.
Ja, also Karin geht pullern. Wir reden noch mal ein bisschen über Anführungszeichen oben und unten. Weil das ist mir auch aufgefallen.
Digga, es ufert aus hier.
Bitte?
Es ufert aus.
Naja, klar, das musst ja du alles schneiden. Du bist auch so ein Philipp Dion.
Ja, genau. Ja. Bei Diogenes, bei den Philipp Dion-Büchern war es eine Zeit lang auch so ein Gedankenstrich davor.
Gedankenstrich und zum Teil auch in Großbuchstaben?
In Versalien, genau.
Ja. Und das hat mich damals schon in den 90ern, als ich es gelesen habe, wahnsinnig genervt. Also ich fand es so künstlich.
Ja,
weißt du?
Ja.
Und ich weiß auch.
Ja, aber weil du auch aus der Schule kamst und hast du gelernt, 9., 10. Klasse, Anführungsstriche. Ich glaube, das ist wirklich eine Konvention gewesen und ich habe mich da ziemlich schnell dran gewöhnt.
Aber was macht das beim Lesen mit dir, wenn du jetzt einen Text liest, wo die Anführungsstriche fehlen?
Aber wenn man Drehbücher liest zum Beispiel, ne? Die ja fast nur aus Dialogen bestehen, da gibt es auch keine Anführungsstriche.
Genau, und das ist ja, das gerade den Kommentar finde ich jetzt sehr interessant, weil es macht was mit mir, definitiv. Mhm. Ich brauche diese Anführungszeichen, um mich so, hallo, hier wird jetzt geredet, weißt du? Dieses Signal fehlt mir manchmal.
Ja, das scheint ein persönliches Problem zu sein.
Ja, wir reden über Anführungszeichen. Du hast dich ja, da haben wir jetzt gerade in deiner Abwesenheit drüber geredet.
Hast du vorhin auch schon mal gefragt.
Genau, das ist mir jetzt auch speziell aufgefallen bei Margaret Atwood und bei Anke Stelling und bei Lisa Belen und bei Agota Christoph und selbstverständlich bei dir, dass du auf Anführungszeichen verzichtest, wenn es um wörtliche Rede geht.
Naja, also weil ich halt davon ausgegangen bin, dass das ganze Buch ein großes Anführungszeichen ist. Also da beginnt jemand zu singen und sagt, erste Strophe, hier fange ich an. Da müsste halt am Anfang eigentlich einmal ein Anführungszeichen stehen und alles, was danach kommt, müsste dann sozusagen in indirekter Rede innerhalb eines Anführungszeichens stehen.
Aber das ist
das ist eine richtig gute Antwort.
Das ist ja aber jetzt auch fast philosophisch. Ich rede ja jetzt, ich will ja eher
Es ist auch nicht nur philosophisch, es ist auch eine Textebene. Ja,
absolut.
Ich finde es ja auch jetzt aber technisch
gesehen. Ich habe gestritten mit meinem Lektor darüber, weil natürlich manchmal die Figuren so schnell wechseln und manchmal gibt es die Situation, dass die Hauptfigur nicht einer direkten Rede zuhört, sondern sie gibt sie wieder und dann ist sie innerhalb ihrer Sprache wieder gegeben und das hat sich manchmal nach außen nicht erschlossen und ich musste das oft erklären und irgendwann habe ich halt irgendwie so gemalt, so das große Bild ist ein Gesang. Diese Frau hat einen Gesang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, oh ja, Gerrit und Sebastian haben mich eingeladen, heute hier zu singen, großes Glück und jetzt nimmt er seine Hand an seinen Mund und er lacht und das ist alles meine Sprache.
Ja.
Und dann sagt er ja und es ist immer noch meine Sprache. Und das ist das, was ich mache mit dem Buch. Es könnte etwas sein, was existiert hat, könnte aber auch alles erfunden sein.
Und da sind wir wieder bei dieser Wirklichkeitsdiskussion. Wenn du nämlich sozusagen diese Erzählerin wegnimmst, ne? So, dann weißt du eben nicht, ob es die Insel gibt, ob das alles so passiert ist, ob es die Leute gibt und so. Das finde ich diesen interessanten Gedanken, der am Ende immer da steht.
Ich finde es, vielen Dank. Also,
ja,
ich
habe es
tatsächlich jetzt verstanden.
Ja. Und deshalb ist ein Anführungszeichen. Jetzt fliegen
hier gerade Zeigefinger durch das Zimmer.
Ja.
Vielen Dank. Möchte fast sagen, jetzt können wir zum Schluss
kommen.
Dr. Gerrit.
Weil du dein Problem gelöst hast.
Ja, mein Problem ist gelöst. Ich bin zufrieden.
Wieso ist dein Problem gelöst? Nur weil ich eine Antwort gegeben habe.
In dem Erzählband, ne, auf den ich gar nicht jetzt groß zu sprechen kommen wollte.
Wir haben Raketen geangelt.
Da gibt es diese wunderschöne Geschichte erzählt von der Schauspielerin auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja. Ne? Hast du jemals Schauspielerin auf dem Kreuzfahrtschiff gemacht?
Nein.
Okay, super.
Das hätte mich auch interessiert. Lass uns noch ein bisschen nachhaken. Wie bist du drauf gekommen? Kennst du jemanden, der es gemacht hat?
Ja.
Okay.
Das war mir jetzt fast zu einfach, aber gut.
Aber das müsstest du als Journalist doch eigentlich wissen, dass man solche Fragen nicht stellen darf.
Ich habe hier so ein kleines
Du hast eine geschlossene Frage gestellt.
Du hast gefragt.
Ja, aber ich hätte jetzt noch, warum nicht,
okay,
inwiefern.
Pass auf. Ich sag euch, wie es war.
Ja, erzähl.
Ich habe nicht auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet als Schauspielerin, obwohl ich das gelernt habe als Beruf. Aber ein Freund von mir, der hat da gearbeitet und der war da sehr lange und irgendwann meinte er, wir sind bald im Norden und wir kommen nach Hamburg und da kannst du es so zusteigen. Dann haben wir so eine Nordroute über Island, Norwegen, bla 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 und so. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Und ich war fassungslos und gleichzeitig
fasziniert
und ich habe sofort angefangen, Tagebuch zu führen. Und dieses Tagebuch habe ich geführt ungefähr 2 Jahre, bevor mein Manuskript von dem Erzählungsband den Hansa Verlag erreicht hatte. Und dann flogen in dem Lektoratsverfahren 3 Geschichten raus, die kürzer waren oder 2 waren es, glaube ich. Und dann hieß es, könntest du eine neue noch schreiben? Und dann habe ich dieses Material genommen und habe daraus halt dieses Star Code Red geschrieben und gnadenlos verbraten, was ich da an Informationen vorgefunden hatte.
Aber das fand der Freund nicht schlimm oder hat sich
der Freund kommt nicht vor.
Nee, aber er hätte ja trotzdem auch sagen können, das finde ich jetzt mal ein bisschen doof, dass du meine Welt so darstellst oder so. Oder fand er das amüsant eher?
Ich glaube, der hat sich gut getroffen gefühlt.
Ich kenne jetzt 3 Leute, die mit Kreuzfahrten zu tun haben.
Es ist schlimm, es ist echt schlimm. Absolute Ausbeute.
Und das ist ja wirklich, die Pest. Also die machen ja erstmal alles kaputt. Und dann sind sie auch noch so Assis.
Ja, das ist wie damals mit den Kreuzrittern.
Nee, ja, nee.
Die hatten ja noch
Schwerter.
Ideal dabei.
Die haben ja wenigstens die frohe Botschaft verkündet, ne?
Vom christlichen What?
Ich wollte jetzt mal einmal ganz kurz die...
Wir wollten das so eigentlich abschließen seit Stunden.
Genau.
Sorry.
Wo ist die Kurve?
Also.
Miroloy.
Wollen wir nochmal auf den Punkt kommen?
Ja.
Spoiler.
Also, ich mach das ein bisschen galanter.
Der Doktor und der Proll. Jetzt kommt der Doktor.
Also, jetzt mal angenommen. Also, ich glaube, dass das Buch... Hörst du mir zu?
Ja.
Gut. Das ist ja wie zu Hause.
Schöne Grüße an Amrei.
Nee, ich meinte die Kinder. Also, angenommen, irgendjemand würde irgendwann feststellen, dass man noch mehr Bücher hätte verkaufen können. Könntest du und würdest du schlechter schreiben, um mehr Bücher zu verkaufen?
Was ist denn das für eine vollkommen absolut bekloppte Frage? Wäre Dr. Jöns anders?
Danke, Sebastian.
Also ich kann ja...
Also,
darf ich einmal, kannst du die Frage mal stehen lassen? Darf ich einmal
wer würde auf diese Frage mit Ja antworten?
Also,
kennst du jemanden?
Warte mal.
Außer Dieter Bohlen.
Sebastian.
Jemand gerade die Frage interessant.
Mir wurde ja die Frage gestellt. Ja, und du kannst ja mal einfach kurz still sein, damit ich auch in Ruhe antworte.
Ich bin doch nur.
Halt doch mal kurz deinen Mund, damit ich antworten kann.
Ja, aber.
Ja, aber lass mich doch antworten. Ja, wenn du jetzt ständig Geräusche machst, nimmst du mir doch auch Zeit weg, die ich antworte.
Wir haben doch alle Zeit der Welt. Du darfst ja in aller Ausführlichkeit antworten, aber ich darf ja trotzdem zu.
Nein, darfst du mal nicht.
Warum
weil
nicht?
Halt dich doch mal zurück. Das ist eine Frage, die an mich geht und nicht an dich. Und du kannst nicht für mich antworten und deswegen musst du dich jetzt zurückhalten.
Ja, das ist
verdammte
eine
Scheiße. Ich sage dir, das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, weil ich es schreiben wollte. Und ich würde niemals irgendwas anders schreiben, weil ich denken würde, du könntest mehr Bücher verkaufen, wenn du angepasster wärst.
Wenn das kein schönes Schlusswort war, Sebastian, dann weiß ich es auch nicht.
Ich auch nicht.
Ein wundervolles Schlusswort.
Karin Köhler, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung.
Super Gast, super Buch. Kauft's euch bitte. Und
ja,
dann hört ihr den zweiten Teil, den ihr jetzt gerade gehört habt.
Meter um die Ecke. Nein, wirklich, wir sind Fans und danke, dass du hier warst, Karen.
Wir hoffen, euch hat's gefallen und hinterlasst Bewertungen, Lob, Tadel, Kritik und seid beim nächsten Mal bitte wieder dabei. Auf Wiederhören.
Und alles Gute und viel Erfolg.
Euch auch.
Waren Sie wieder die Alphabeten? Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertung. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!